Deutschlandfunk Nova. Update.
Gleichstellung ist ein Marathonlauf, das ist kein Sprint. Und die Politik kann das nicht alleine machen.
Bundesfamilienministerin Katharina Barley hat heute eingeräumt, viel hat die Regierung noch nicht erreicht, damit Männer und Frauen gleichgestellt sind. Im Job verdienen Frauen weniger als Männer, zu Hause arbeiten sie dafür umso mehr. Im Haushalt, bei der Pflege von Angehörigen oder ehrenamtlich. Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist unser Top-Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper, hallo.
Update.
Was hat die Politik in den letzten Jahren nicht alles gemacht mit dem Ziel, Männer und Frauen gleichzustellen? Auf dem Arbeitsmarkt, aber auch in der Partnerschaft oder in der Familie. Das Elterngeld mit Vätermonaten. Kita-Plätze, damit auch Mütter von Kleinkindern schnell wieder arbeiten können. Familienpflegezeit, Frauenquote, der Mindestlohn, der in vielen Berufen gilt, die gerade Frauen oft ausüben. Und zuletzt das Gesetz zur Lohngerechtigkeit von Männern und Frauen. Eigentlich nicht wenig, aber am Ziel ist die Gleichstellung noch lange nicht. Familienministerin Barley hat heute den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung vorgestellt. Tobias Jobke fasst die Fakten zusammen.
Frauen arbeiten mehr als Männer, verdienen aber weniger. Für Haushalt, Kinder, Pflege und Ehrenamt leisten Frauen jeden Tag 50% mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Rund 1,5 Stunden beträgt diese Gender Care Gap. Daneben gibt's auch noch eine Gender Pay Gap, eine Lohnlücke zwischen Frauen und Männern von 21%. Beides hat Folgen und führt zu noch einer Lohnlücke, der Gender Pension Gap. 2015 bekamen Frauen im Schnitt 53% weniger Rente als Männer.
Barley betont, dass sich im Vergleich zum letzten Bericht 2011 schon viel getan habe und durch die vielen Gesetze schon wichtige Impulse gesetzt worden seien. Da, wo es eine gute Kinderbetreuung gäbe zum Beispiel, zeige sich, Frauen arbeiteten mehr und bekämen auch mehr Kinder. Die familienpolitische Sprecherin der Grünen, Franziska Brandner, sagt, es fehlen aber noch wichtige Gesetze.
Wir brauchen dringend ein Rückkehrrecht auf Vollzeit, damit Frauen auch wieder aus dieser Teilzeitfalle rauskommen. Wir brauchen mehr Zeit für Eltern, aber partnerschaftlich aufgeteilt. Und zwar nicht im Stundenklein-Klein, wie das die SPD will, sondern groß durch partnerschaftliche Aufteilung.
Dieses Konzept, die Familienarbeitszeit, hat auch die SPD auf ihrer Agenda.
Dass also Vater und Mutter nicht Vollzeit und auch nicht halb, sondern so dazwischen arbeiten, sich also beide um Beruf und Familie gut kümmern können. Diejenigen, die das wollen, die werden dann eben finanziell unterstützt.
Und damit hätten auch Männer mehr Zeit, um Aufgaben wie Kochen, mit den Kindern basteln und einkaufen für die Oma zu übernehmen. Das empfehlen auch die Experten, die die Grundlagen für den Gleichstellungsbericht geliefert haben. Und einen typischen Frauenberuf aufzuwerten, die Pflege.
Ich habe das noch nie verstanden, warum jemand, dem ich mein Kind oder meinen pflegebedürftigen Angehörigen anvertraue, so viel weniger verdient als jemand, dem ich mein Auto oder meine Waschmaschine anvertraue. Das ist einfach nicht gerecht.
Barley sagt, dabei hilft schon die Reform der Pflegeberufe, die der Bundestag morgen verabschieden wird. Die Bereiche Kranken- und Altenpflege werden stärker zusammengefasst, um den Beruf attraktiver zu machen. Altenpflegerinnen würden dann wohl auch verdienen und eine bessere Rente bekommen. Ob Familienarbeitszeit, Rückkehrrecht in Teilzeit, Kitas oder mehr Lohn die Gleichberechtigung voranbringen, das hängt natürlich auch von der Gesellschaft ab. Letztlich ist das aber auch nicht das Ziel, sagt Barley.
Verordnen will niemand was. Die Menschen sollen selber entscheiden, wie sie leben wollen. Aber die Politik muss eben die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass jeder auch wirklich diese Entscheidung für sich treffen kann.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Silke Gajek postet: Nach wie vor hat die Bundesrepublik patriarchale Strukturen, wie beispielsweise dieses Ehegattensplitting, das sich immer noch an dem Ein-Ernährer-Prinzip orientiert. Und das gilt es zu überwinden. Maximilian Queren meint, Frauen müssten mehr für ihre Rechte kämpfen. Wenn man gleiche Berufe und gleiche Arbeit bei gleichen Überstunden und im gleichen Betrieb nimmt, dann bleibt eben nicht nur das Geschlecht übrig, sondern auch noch, wie lange man im Unternehmen ist und wie gut man sich in Gehaltsverhandlungen angestellt hat. Verhandlungsfreiheit gibt es in Deutschland nun mal. Alexandra Pflamminger wünscht sich ein Umdenken auch bei den Frauen. Wenn ich mir die Frauen in meiner direkten Umgebung so ansehe, habe ich den Eindruck, sie sind gerne nur Mutter, Hausfrau, Ehefrau. Auch wenn die Kinder bereits den halben Tag in Schule, Kiga untergebracht sind, gehen viele dieser Frauen nicht wieder arbeiten. In anderen Ländern ist es durchaus üblich, keine 3 bis 5 Jahre beim Kind zu Hause zu bleiben. Aber in Deutschland kommt dann das Argument der Rabenmutter. Auf Zeit.de kommentiert Schnork der Große: Es gilt, Frauen mehr in die finanzielle, Männer mehr in die familiäre Pflicht zu nehmen. Dazu müssen aber Regelungen getroffen werden, denn Gleichberechtigung ist Gleichverpflichtung und die fällt eben nicht mal so vom Himmel. IT-Guy Admini findet die Diskussion fragwürdig und schreibt: Warum soll Frau dafür bezahlt werden, dass sie den Haushalt macht? Ich lebe alleine, arbeite in einer Führungsposition und habe 9- bis 10-Stunden-Tage. Wenn ich zu Hause bin, dann mache ich den Haushalt. Waschen, bügeln, putzen, kochen und meistens noch offenes Office. Dann müsste ich dafür auch zusätzlich bezahlt werden, richtig? Oder ist das wieder nicht gleichberechtigt, weil ich ein Mann bin?
Was sonst noch wichtig war?
Belgiens Hauptstadt Brüssel ist knapp einem weiteren Terroranschlag entkommen. Denn der Attentäter vom Zentralbahnhof gestern hatte einen Koffer voll mit Sprengstoff und Nägeln dabei. Das hat Staatsanwalt Erik van der Sieb heute bekannt gegeben.
Er griff seinen Koffer, schrie und sorgte für eine Teilexplosion. Zum Glück wurde niemand verletzt.
Dann lief der Mann auf den Bahnsteig und der Koffer explodierte nochmal, diesmal heftiger. Danach stürmte der Mann zurück in die Bahnhofshalle und stürmte auf mehrere Sicherheitskräfte zu, rief Allahu Akbar und wurde dann erschossen. Mittlerweile wissen die Ermittler auch, wer der Mann war.
Die Person wurde als O.Z. identifiziert. Wir geben nie den ganzen Namen preis. Er wurde am 12. Januar 1981 geboren und ist Marokkaner. Er war den Behörden nicht wegen Terrors bekannt.
Sein Wohnort, der ist allerdings im Zusammenhang mit Terror schon bekannt, der Brüsseler Stadtteil Molenbeek. Dort wohnten auch einige der Männer, die für die Anschläge in Brüssel letztes Jahr und in Paris im November davor verantwortlich gemacht werden. Doch in der Nacht hat die Polizei die Wohnung des Attentäters durchsucht. Hinweise auf Komplizen oder Hintermänner hat sie nicht.
Die Große Koalition hat bei der Lobbykontrolle politisch versagt.
Das ist das Urteil der Organisation Lobby Control nach 4 Jahren Schwarz-Rot. Die Verbraucherschützer kritisieren vor allem, dass es in Deutschland kein verpflichtendes Register gibt, in das sich Interessenvertreter, zum Beispiel aus der Wirtschaft, eintragen müssen. Lobby Control nennt mehrere Beispiele für die enge Verflechtung zwischen Politik und Wirtschaft. Dazu unser Reporter Stefan Maas.
Matthias Wissmann zum Beispiel, der Chef des Verbandes der Automobilindustrie, ist ein ehemaliger Kabinettskollege Angela Merkels und gilt bis heute als ihr Vertrauter. Eckart von Kläden, einst Staatsminister des Bundeskanzleramts, wechselte direkt aus dem Kanzleramt zur Daimler AG. Und mit Joachim Koschnicke machte Angela Merkel ausgerechnet den früheren Opel-Cheflobbyisten zu ihrem Wahlkampfmanager.
Letzte Woche hat in Berlin eine neue liberale Moschee aufgemacht. Unter anderem dürfen dort Männer und Frauen gemeinsam beten. Die Haare mit einem Kopftuch zu bedecken, ist auch keine Pflicht. Muslimische Religionsvertreter im Ausland üben daran massive Kritik. Die ägyptische Religionsbehörde hat eine offizielle Erklärung zu der Moschee abgegeben. Darin steht:
Terrorismus und Extremismus können auf diese Weise nicht bekämpft werden. Im Gegenteil, die Missachtung der Grundregeln einer Religion ist ebenfalls Extremismus. Es handelt sich um einen Angriff auf die Religion.
Die ägyptische Behörde gibt islamische Rechtsgutachten heraus, die Fatwas. Auch die türkische Religionsbehörde Diyanet wirft den Verantwortlichen in Deutschland vor, den Islam zu untergraben und zu zerstören. Dahinter stecke die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen. Die macht die türkische Regierung für den Putschversuch letztes Jahr verantwortlich. Eine der Moschee-Initiatoren, die Frauenrechtlerin Seren Artisch, hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Der deutschen Presseagentur hat sie gesagt, dass ihre Moscheegemeinde nichts mit Gülen zu tun habe. Denen seien sie viel zu progressiv. Die Vorwürfe machen ihr aber Sorgen. Die Türkei erkläre sie damit nämlich zur Terroristin und mache sie zur Zielscheibe. Artisch steht nach eigenen Angaben schon länger unter Polizeischutz wegen ihrer Tätigkeit als Anwältin.
Was noch wichtig wird?
In Brüssel beginnt morgen wieder ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Die wollen unter anderem über eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik beraten und den Kampf gegen den Terrorismus. Außerdem geht es wieder um den Brexit und um die Frage, wohin die EU-Agenturen ziehen sollen, die jetzt noch in London angesiedelt sind. Die Arzneimittelbehörde EMA und die Bankenaufsicht EBA. Die Bundesregierung hätte gerne eine von beiden in Deutschland.
Und sonst in der Welt?
Saudi-Arabiens König Salman hat seinen Sohn Mohammed bin Salman zum neuen Kronprinzen gemacht. Damit löst der 31-Jährige seinen Cousin ab. Konkrete Gründe für den Wechsel wurden nicht genannt, aber der König hat seinen Sohn schon länger in Stellung gebracht. Seit König Salman 2015 den Thron bestiegen hat, ist Mohammed Verteidigungsminister und vertritt seinen Vater regelmäßig auf Reisen. Er hat zum Beispiel auch den Antrittsbesuch bei US-Präsident Donald Trump abgehalten. König Salman ist 81 Jahre alt und seit Jahren gesundheitlich angeschlagen. Bisher galt das junge Alter seines Sohnes als einziger Grund, ihn nicht zum Nachfolger zu machen. Estland will seine wichtigen Daten im Ausland sichern. Dazu will das Land Serverräume und Datenzentren nutzen, die auf dem Gebiet befreundeter Staaten liegen. Sogenannte Datenbotschaften. Dort werden dann Informationen gespeichert, die dafür wichtig sind, dass der Staat funktioniert. So könnte Estland auch im Fall einer Cyberattacke weiter funktionieren. Die erste Datenbotschaft soll Anfang 2018 in Luxemburg eröffnet werden. Estland gilt in Europa als Vorreiter bei der digitalen Verwaltung. Viele Bürgerdienste und öffentliche Angebote sind im Netz verfügbar. Laut Regierungschef Jüri Ratas ist Estland das erste Land weltweit, das seine digitale Kontinuität doppelt absichert. Nach Angaben der Vereinten Nationen ist die akute Hungersnot in Teilen des Südsudans beendet, dank eines schnellen Hilfseinsatzes. Die Hungerkrise besteht aber weiter. Von der UNO heißt es, fast 2 Millionen Menschen seien am Rande des Verhungerns. Die Hälfte der Bevölkerung in dem Bürgerkriegsland habe nicht genug zu essen. Die UNO hatte Ende Februar in Teilen des Landes eine Hungersnot ausgerufen, die erste weltweit seit 2011. Jetzt warnt sie, die Hilfen dürften nicht aufhören. Nur weil nicht mehr 100.000 Menschen akut vom Hungertod bedroht seien, gehe es ihnen noch lange nicht gut.
Wissensnachrichten.
Urlaub an sich ist ja meistens schön entspannt. Am Meer liegen, in den Bergen wandern, neue Städte erkunden. Der Weg dahin, der kann aber ganz schön stressig sein. Vor allem, wenn man es eilig hat und einen Rollkoffer hinter sich herzieht. So ein Ding, das dann bei der kleinsten Unebenheit im Boden kippelt und umzukippen droht. Französische Forscher haben untersucht, warum Trolleys ins Schlingern geraten. Und Tobias Jopke aus den Wissensnachrichten, wie lauten denn die ultimativen Tipps, damit das nicht passiert?
Ja, zum einen sollte man beschleunigen, was das Zeug hält. Das hilft, den Rollkoffer zu stabilisieren. Noch leichter bekommt man ihn in den Griff, wenn man einfach mal kurz stehen bleibt und dann neu losläuft. Langsamer ziehen, das ist laut den Forschern die schlechteste Wahl. Da gilt der alte Grundsatz, wer bremst, verliert und liegt im Zweifel auch noch mit seinem Koffer am Boden.
Oh je. Und woher genau kommt jetzt dieses nervige Kippeln?
Ja, das entsteht, weil 2 verschiedene Kräfte auf den Koffer einwirken. Zum einen die Schwerkraft, die zieht die Räder auf den Boden, und das Ziehen am Griff, das zwingt die starren Räder auf kurvige Bahnen, und deswegen muss der Koffer zur Seite schlingern. Es entsteht ein sogenanntes instabiles System. Das kann, wie der Name schon sagt, bei geringen Störungen schon aus dem Ruder laufen. Ein anderes Beispiel für so ein instabiles System ist ein Stab auf der Fingerspitze. Auch der gerät ziemlich leicht aus der Balance.
Also Gas geben statt langsam werden, das hilft, wenn der Koffer schon hin und her hüpft. Aber was kann ich denn tun, damit es gar nicht erst so weit kommt?
Du könntest deinen Koffer zum Beispiel im Schneckentempo ziehen, denn erst ab einer Geschwindigkeit von 3 Kilometern pro Stunde wird daraus so ein instabiles System. Problem, wenn du ihn so langsam ziehst, dann verpasst du natürlich deinen Zug oder Flieger wahrscheinlich. Was besser hilft, ist ein besonders steiler Zugwinkel. Also Geodreieck hat man jetzt wahrscheinlich auch eher selten im Reisegepäck, aber wer es genau wissen will, ab 62 Grad kann nicht mehr viel passieren. Dafür musst du den Koffer dann aber sehr dicht hinter dir herziehen und aufpassen, dass er dir nicht in die Hacken fährt.
Wer sich auf dem Weg in den Urlaub oder wohin auch sonst immer zu sehr beeilt, der kann einen Herzinfarkt bekommen. Und wenn das einer Frau mit Silikonbrüsten passiert, dann ist das eine ziemlich schlechte Kombi.
Ja, ein Kardiologe aus Monaco hat eine kleine Studie mit knapp 50 Frauen gemacht. Etwa die Hälfte von ihnen hatte Silikonbrüste. Die Frauen wurden ans EKG angeschlossen und die Kurven, also die EKG-Kurven, wurden von Ärzten bewertet, die nichts von den Implantaten wussten. Ergebnis: mehr als ein Drittel der Scans von den Frauen mit gemachten Brüsten wurde als potenziell krankhaft eingestuft. Und das, obwohl weitere Tests belegt haben, dass bei den Patientinnen alles in Ordnung war. Der Studienleiter vermutet deswegen, dass Silikon könnte zum Beispiel die elektrischen Signale des Herzens blockieren.
Anderes Thema: wenn Apple neue Produkte präsentiert, dann ist das ja immer eine ziemliche Show. Damit der PR-Effekt nicht leidet, legt sich der Konzern ganz schön ins Zeug, damit vorher keine Details an die Öffentlichkeit kommen.
Es gibt dafür extra Sicherheitsteams an den Fabriken, wo Apple seine Produkte bauen lässt. Die Webseite The Outline berichtet über ein internes Dokument, das zeigt, wie da vorgegangen wird. In den Teams sind Leute, die früher für Geheimdienste und das Militär gearbeitet haben. Allein in China kontrollieren sie alle Mitarbeiter zusammengezählt bis zu 3 Millionen Mal an einem Tag. Laut dem Dokument konnte Apple so auch erreichen, dass deutlich weniger Bauteile aus den Fabriken gestohlen werden.
Danke, Tobias.
Wetter.
Der Rest des Tages ist weitgehend sonnig, nur im Norden hängen ein paar mehr Wolken und im Süden ziehen einige Gewitter durch. In der Nacht zieht im Norden Regen auf, überall sonst ist es trocken. Und so geht's morgen auch weiter, Schauer im Norden, sonst erstmal viel Sonne. Später sind dann in weiten Teilen Deutschlands Gewitter möglich und die können unwetterartig sein. Maximal 30 bis 38 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.